Herzlich willkommen zum Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit dem Vologen. Einer ganz besonderen Folge, nicht nur weil es die 60. ist, sondern weil ich seit Ewigkeiten mal wieder einen Gast habe. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und zwar bin ich vor allem dankbar, dass ich mit dieser Gästin, oder wie sagt man, weibliche Form von Gast, weißt du das?
Nee.
Mit des Gast, dass wir eine sehr gleiche, dass wir viele verschiedene Leidenschaften teilen. Und ausschlaggebend für mich, also nicht ausschlaggebend, aber so beispielhaft heute war, dass ich gestern Nachmittag habe ich eine Rupfung entdeckt auf dem Feld hier hinten und bin dann, habe noch gewartet, bis Annika heute kommt, um die mit ihr einzusammeln. Inzwischen hat es aber in Strömen geregnet und wir sind dahin. Und die Federn waren echt merkwürdig, das war uns beiden dann sofort klar. Und gemeinsam zu recherchieren, nachzuschauen, ein Buch nachzuschlagen, und dann im Internet ist erstens produktiver und zweitens macht es viel mehr Spaß. Und dann sind wir drauf gekommen, dass wir ziemlich sicher, ist noch nicht hundertprozentig, oder sind wir schon hundertprozentig sicher? 80.
Ja.
85%. Jedenfalls ist es wahrscheinlich ein Grünschenkel. Und ist doch abgefahren, oder? Und der ist gerissen worden von einem Fuchs oder von einem Marder. Also da sind die Federkiele unten richtig abgebissen. Und dieser Grünschenkel muss hier bei uns übernachtet oder sich von seinem Zug erholt haben und konnte dann leider nicht mehr weiterziehen, weil unsere heimischen Beutegreifer zugeschlagen haben. Und Annika ist ein besonderer Mensch für mich, weil die ein Praktikum gemacht hat und zwar über das Jahr 2020 und 2021 über alle vier Jahreszeiten und alle möglichen Seminare mitgemacht hat bei uns. Und eine sehr wichtige Rolle bei Jugend Scout spielt, eine ganz tolle Schwester hat und wir einfach mit der Familie auch schon lange verbändelt sind und eine schöne Brücke zu meiner alten Heimat, weil sie nämlich in Pankow aufgewachsen ist. Bist du aufgewachsen? Ja. Und auf die gleiche Schule, in der gleichen Schule Abitur gemacht hat wie ich damals, nur viel besser. Aber ich lasse sie mal zu Wort kommen und lasse sie sich selber noch mal kurz ein bisschen vorstellen, vielleicht was so. Vielleicht kannst du erzählen, was in dem Jahr, in dem du dann hier warst, was hat sich verändert seitdem in der Beziehung zum Platz oder in der Beziehung zur Wildnisschule im Vergleich zu vorher? Da bist du ja immer wieder regelmäßig auch hier gewesen. Wie ist das, wenn du jetzt herkommst?
Ich habe über das Jahr, weil ich ja dann so viel hier war, einfach eine viel intensivere Bindung aufbauen können und habe den Platz viel besser kennengelernt und alle kleinen Vögelchen, die hier wohnen und auf dem Zinken. Und so, dass ich mich zu Hause fühle, wenn ich herkomme.
Hast du einen Vogel, mit dem du, weil es ist ja ein Vogel-Podcast, bevor wir zu den Wölfen kommen, müssen wir wenigstens dazu tun, als ob wir über Vögel reden. Nein, aber hast du einen Vogel, den du als, der besonders in Erinnerung ist,
ja, von
der Zeit?
Ja, die Kleiber.
Ah.
Die immer in die Zinkenküche kommen und dann sich Sachen stibitzen.
Und Annika weiß natürlich auch, wie die Kleiberspur aussieht. Das ist eigentlich die ideale Überleitung zum Spurenlesen. Aber ich will vorher noch berichten, diese meine Federsammlung, die wächst ja von Jahr zu Jahr. Und Annika war auf jeden Fall ein Mensch, der meine Federsammlung groß angereichert hat im letzten Jahr. Ich würde fast sagen, sie hat mich da überholt in der Nerdigkeit, in der Ausgefeiltheit, der Perfektion. Beim Kleben, darf ihr jetzt Fragen stellen, wie macht man das und wie kann man diese Feder richten? Sie macht wirklich die hässlichst verkrüppelt, verklebte, mit Kot und Blut verklebte Feder wieder wunderschön und sauber. Das ist echt faszinierend. Und hat meine Sammlung um einiges auf jeden Fall bereichert. Man erkennt es dann an der ordentlicheren Schrift. Und das Highlight für mich war, ich meine, das ist wirklich, darfst du nicht so auf die leichte Schulter nehmen, dass du den Adler kleben durftest. Du durftest einen Steinadler kleben und das war wirklich was Besonderes, finde ich. Und jedes Mal, wenn ich den raushole, gibt es und so weiter. Und das war auch der Hauptgrund, warum wir uns heute verabredet haben. Nämlich, wer alleine klebt, langweilt sich schnell. Irgendwann, nach der 100.000. Klebung, Und deswegen haben wir uns heute getroffen, um gemeinsam Vögel zu kleben. Und was ist das für Leute, die das nicht kennen? Vielleicht sagst du nochmal ganz kurz was dazu, nicht, dass sie irgendwie denken, wir haben irgendwie Vögel an die Wand geklebt oder irgendwie sowas.
Ah, ja. Ja, da kriegt man immer komische Fragen, so Vögel kleben, was heißt das jetzt?
Du drückst Tiere?
Also, wir schauen uns die Flügel vor allem von den Vögeln an und kleben dann jede Feder einzeln, aber so, dass es ein Gesamtbild am Ende ergibt, auf Papier auf. Und dann kann man sehr schön eben sich die anschauen und weiß am Ende, wo am Körper gehört die Feder jeweils hin.
Und ja, wir lernen also extrem viel über die Federn. Das ist ein Effekt, was das für mich hat. Und auf der anderen Seite ist es auch eine schöne Art, seinen Respekt zu zollen. Das Tier, also so eine Feder würde sonst draußen irgendwo verrotten, ja, wenn ich sie nicht eintüte und nicht wirklich verschließe in irgendein Stück Plastik. Leider ist es so, würden Milben kommen und die auffressen komplett. Sehr schade bei so einer großen Sammlung. Und es ist ein wunderbares Nachschlagewerk auch inzwischen, um Einzelfedern zu überprüfen oder nachzuschauen. Viel besser als in einem Buch oder im Internet. Und vor allem ist es nochmal so eine ganz intensive Beschäftigung mit einem Individuum.
Ja.
Ne, weil jede Feder hat Merkmale, sagen wir mal, an jedem Vogel sind auf jeden Fall immer deutliche Merkmale festzustellen, die den individualisieren. Wie jetzt bei dem Buchfink hat man die Schwanzfeder. Die sind ganz gut, ne? Also so, das gibt es. Es gibt immer wieder was zu lernen an den Federn. Das ist toll. Und hier liegen jetzt ganz viele Papiere mit Federn aufgeklebt, halbfertig, fertig. Und der manchmal unangenehme Geruch, der damit einhergeht, weil manche Tiere, die wir kriegen, von der Straße aufgesammelt wurden, an den gewöhnen wir uns dann. Oder zur Not nehmen wir Nasenklammer. Haben wir schon mal jemals Nasenklammer benutzt?
Ich nicht.
Nee. Okay. Ja, und ich wollte diesen Podcast nutzen, den habe ich ja absichtlich das Thema beim letzten komplett ausgeklammert, erfolgreich, was mir echt nicht leicht gefallen ist. Und daher dachte ich, fangen wir an mit einer Geschichte von dir, die du erlebt hast. Und wir haben eben nochmal nachgeschlagen in meinen Büchern. Und Annika war auch eine von denen, das muss ich auch nochmal hochhalten, weil ich das ja öfter im Podcast erwähne, die sehr viel geschrieben hat und aufgezeichnet und Karten gemalt und Maße genommen. Und da mein Eintrag in meinem Naturtagebuch, das ist eigentlich nur eine Abschrift von der Zusammenfassung von ihrem Eintrag. Und die Karte ist abkopiert und das ist Annikas Schrift, klebt in meinem Buch. Und es war genial mit dir einfach, dass wir so geil zusammenarbeiten konnten draußen. Erstens als Teams unterwegs waren und wir nicht irgendwelche Unsicherheiten überwinden oder ich dich motivieren musste in irgendeiner Art und Weise. Wir haben so gegenseitig immer wieder motiviert, weiterzumachen. Und auch wenn ich selber keine Zeit hatte, dich da rausschicken konnte und wusste, ich kann mich auf die Maße verlassen. Und wenn du was nicht wusstest, würdest du das auch sagen. Und das zeichnet für mich eine gute Spurenleserin aus. Und daher deine Wolfsstory des letzten Jahres. Es gab ja viele, die wir gemeinsam geteilt haben. Und eine, pick dir mal eine raus.
Das, was du schon erzählt hast, dass ich ziemlich viele Maße genommen habe an einem Tag. Das war im November 2022.
Und 2022?
2020.
20 war das nämlich, genau.
Ja, genau. Und da hat Paul mich losgeschickt, weil er selbst keine Zeit hatte und hat mich ein bisschen beneidet darum, dass ich den ganzen Tag draußen sein durfte. Mhm. Und da bin ich wirklich den kompletten Tag über das Feld hier nebenan gestiefelt und habe Wolfsfährten verfolgt und wie gesagt viele Maße genommen, die Gangarten jeweils bestimmt und habe den ganzen Tag intensiv über diesen Wolfsspuren gehangen und aufgezeichnet eben dann auf einer Karte, wo die lang gelaufen sind, was für ein Muster das ergeben hat. Da haben wir dann auch noch echt viel gerätselt, wie viele Tiere das jetzt waren, warum die sich so verschieden verhalten, weil es gab einen, der ist ziemlich gerade gelaufen, der ist wirklich von Süden gekommen, hat eine ziemlich gerade Strecke gemacht und dann gab es noch andere. Und da ist nicht so ganz klar, wie viele Tiere da involviert waren, die eher so von der Seite aufs Feld kamen und dann so einen Bogen gemacht haben, wieder von der, also zur gleichen Seite runter sind, also sozusagen zurück.
Oder daddelig, haben wir gesagt, oder? Genau. Die daddeln da rum. Die
sind da rumgedaddelt. Einer ist sogar aufs Feld und hat dann sozusagen kehrt gemacht, ist die gleiche Strecke zurück, also überhaupt nicht zielstrebig. Und da, ja, das war echt ein Rätsel so an dem Tag. Und da haben wir dann noch überlegt, lange danach, so wie viele Tiere können es jetzt wohl gewesen sein. Ja, was haben die da gemacht? Und ist dieses eine Tier, was zielstrebiger ist, vielleicht das ältere oder so eine Art Anführer? Und ja, das war ein ziemlich cooler Tag, obwohl es auch anstrengend war, die ganze Zeit mit dem Zollstock da über dem Boden zu hängen. Aber die Spuren waren einfach so toll und so klar und sahen echt schön aus. Und ich weiß noch, dass ich in der Nacht danach wirklich von den Spuren geträumt hatte und so klare Bilder davon hatte. Ja,
ja, ich gucke gerade nochmal, weil das ist spannend, weil das war nämlich im November vor dem 21, also November 2020. Und dieser eine Wolf, der so zielstrebig war, ist auch der mit der größten Schrittlänge gewesen. Der hatte 134 im geschnürten Trab gehabt. Und unsere Notizen, unser Fazit quasi davon war, dass es mindestens zwei, eventuell vier, also zwei bis vier Tiere waren, die in die, unseren eigenen Schuhabdrücken zu sehen waren. Wir hatten vorher einen Pferdenleser-Wochenende hier. Und es sah echt nach Abchecken aus, habe ich hier geschrieben. Punkt, Punkt, Punkt. Viel im GT, also viel im geschnürten Trab, sehr sauber. Also dass es auf der einen Seite so eine Zielgerichtetheit gab, dass es eine Entspanntheit auch gab. Im geschnürten Trab heißt es ihr harmonischster Gang, den sie haben. Und dann dieser Unterschied zwischen diesem einen Zielgerichteten und diesen Rumdaddeln. Und wenn ich das jetzt sehe, ich habe das gar nicht in Betracht gezogen bei meinem Jahresrückblick vom letzten Jahr, weil ich habe dann quasi im Januar angefangen, wo nämlich nichts los war, dass hier im November dieses Muster schon auftaucht und wir da sehr, sehr sehr unsicher waren, wie viele es waren. Und ich vermute, dass es die drei waren. Wenn ich hier gucke, einen Monat vorher, am 29., 30. Oktober, waren es die drei Wölfe. Da waren es eindeutig drei nebeneinander, die da langgezogen sind. Und eine Woche vorher, 10 Tage vorher waren es zwei Wölfe. Einen Tag später ein Wolf frisch. Also immer wieder diese Dreier, die da schon vor über einem Jahr auftauchten. Also es ist immer wieder faszinierend, wie wenig wir Spurenleser eigentlich überhaupt wissen von dem, was da draußen abgeht. Weil ich meine, das ist jetzt über ein Jahr her und jetzt Ende letzten Jahres kam ich dann zu dem Schluss, okay, das ist ein Muster, auf das ich mich auf jeden Fall jetzt festlegen werde. Nämlich, dass es drei Tiere sind, die wir dann auch, das war das Highlight des letzten Jahres, dann gesehen haben. Und zwischen Lübnitz und Hageberg, also wir, ich stand dann wieder mal zum tausendsten Mal mit der Wärmebildkamera nachts und habe die sehr nah an vor mir die Straße queren sehen. Und soll ich gleich mal reinspringen dann in das Update?
Ja.
Ja? Weil du bist ja jetzt schon seit einem halben Jahr jetzt nicht mehr Resident hier.
Resident, ja.
Wohnhaft, ja. Also wohnst nicht mehr hier. Bist immer und kriegst ja trotzdem diese Wolf-Stories häppchenweise so mit am Rand. Ja, und
immer, wenn ich hier bin, krieg ich die Stories. Aber immer nur so halb.
Aber mit den Liegeplätzen hast du gehört, dass wir da Liegeplätze gefunden haben, wo Haare drin waren. Ja. Wo die, das war Richtung Lübnitz da oben. Dann gab es eine Jagd hier oben, die wir mit Teilnehmern entschlüsselt und entheddert haben über mehrere Tage. Haben wir diese Gipsabdrücke dort gemacht und so weiter. Diese Geschichten hast du andeutungsweise gehört. Genau. Es war quasi im letzten Jahr wie so eine Verdichtung der Geschichten und eine Verdichtung auch von den Spuren, die wir gesehen haben. Wir hatten unseren ersten Wolf ja auf der Kamera. Da warst du ja noch da zu der Zeit. Nur keiner von uns hat es gecheckt.
Ja.
Dieses Farbfoto da am Tag. Und bis hin dann zu diesem Highlight der Sichtung. So, und dann sind wir sind dann in Urlaub gefahren, kam Anfang Januar wieder. Und ich gehe jetzt nicht so in die Details, weil sonst wird es zu nerdig und wir driften dann irgendwelche Zahlen ab. Aber das Ding fing schon mal an, wir kamen hier zurück und am ersten Tag, wo ich meinen Sohn zur Schule gefahren habe, Demetrius, stiegen ja mehrere Kolkraben und mehrere Bussarde direkt an der Straße auf und auf dem Rückweg. Als ich da anhielt, war klar, okay, hier liegt irgendwas, weil dann gingen noch mehr Tiere hoch, mit dem Bussard und Kolkraben vor allem. Und dann war da ein Riss. Ja, und der war wirklich, also saftig, der war so klassisch wölfisch. Ich dachte erst, es wäre ein Verkehrsunfall, weil das Bus so 20 Meter von der Straße weg war. Und dann konnte man den Kehlbiss genau sehen und genau den Abstand, den Zahnabstand messen. Und oben war die Haut perforiert, unten war sie nur so reingedrückt. Wo würdest du sagen, war Oberkiefer, wo war Unterkiefer? Welcher würde sich eher durchdrücken? Weil die Wölfe erdrosseln ja eher das Tier, als dass sie die jetzt totbeißen, ne? Die ersticken ja. Die eher.
Was würde sich eher durchbeißen? Ich würde Unterkiefer vermuten.
Ja, ich habe andere so Wolfsexperten gefragt, die sagen, kann man nicht so wirklich sagen, mal der Ober, mal der Unterkiefer. Keine Ahnung. Aber für mich ist es auch eine spannende Frage. Ich glaube auch der Unterkiefer, wenn ich mit dem Unterkiefer Druck ausübe auf den Oberkiefer.
Und oben mehr festhält, dachte ich jetzt.
Ja, ich weiß auch nicht. Letztendlich spannend an der Geschichte war, dass zeitgleich ein Riss 3 Kilometer südlich in der Nähe von den Bahngleisen von Daniela, einer Freundin, gefunden wurde, die mir dann gesagt hat, wo der liegt. Bin dorthin und es war fast das gleiche Bild. Es war ein sehr ähnliches Bild, dass noch viel von dem Tier da war. Die Keulen hinten waren weg, die Innereien waren weg und es war ähnlich frisch. Mhm. Und ich bin dann Wochenende weggefahren, habe Kameras hingehangen an beide Risse. Und an dem einen Riss war kein einziger Wolf mehr. Nur noch viele, viele Bussarde und viele Keulgraben. Und an dem anderen Riss waren 5 Tage am Stück kein einziger Wolf. Mal ein Fuchs, der dran vorbeigelaufen ist. Und ich hatte auf der Kamera 6000 Fotos von Mäusebussarden ungefähr. Und die musste dann natürlich klicken, weil könnte ja der ein oder andere Wolf ja irgendwie dazwischen gerutscht sein. Das hat ewig gedauert. Und dann am 5. Tag kam ein Wolf und der hat sich nicht an den Riss rangetraut, weil die Kamera zu nah an dem Riss dran lag und die macht ganz leise Geräusche. Und er hat wirklich 7 Versuche, und das heißt 7 mal 5 Fotos, so Serien schießt sie dann immer, 7 Versuche gestartet, an den Riss ranzukommen. Also seine so, was war das, Scheu, Ängstlichkeit, gemischt mit so ein bisschen Neugier und eigentlich wollen, aber dann auch wieder nicht. Und er war sehr unsicher auf jeden Fall und ist dann letztendlich weggerannt. Der hat nicht einen einzigen Bissen von diesem Riss sich geholt. So groß kann der Hunger dann auch nicht gewesen sein. Also, weil da war ja kein Mensch in der Nähe und es hat auch nicht mehr nach uns gerochen. Dafür ist zu viel Zeit vergangen und Schnee gefallen und weiß ich was alles. So, und dann ging das weiter, dass plötzlich mehr Fotos auftauchten, was wir Jahre vorher nicht hatten, vom Platz. Und siehe da, da waren sie, die drei. Erst 2 Wölfe hintereinander, wovon der zweite sehr nach dem Rüden aussah, nach dem Großen, den du so als der ruhige, zielgerichtete beschrieben hast. Wahrscheinlich war das genau der gleiche. Und der dritte kam 8 Minuten später hinterher auf der Duftspur. Und der war auch so schnell unterwegs, dass die Kamera den fast nicht mehr erwischt hat, von nur so sein Hinterteil zu sehen. Und das gab es 2 Mal, das Ganze in der Nähe von dem Zinken, wo die Fallen mal endlich an der richtigen Stelle hingen und die gut aufgenommen haben. Und dann gab es verschiedene Sichtungen. Also wir haben eine Sichtung hier gehabt am helllichten Tage um kurz nach 9. Ich hatte gerade die Kinder zur Schule und Kindergarten gebracht, kam zurück und laufe hier von der Werkstatt über den Hof und gucke so aus der Ausfahrt raus und sehe, dass ein Wolf so über den Hügel hier verschwindet Richtung Straße. Und ich meine, oft, wenn ich irgendwas Großes weghuschen sehe, denkt mein Hirn dann Wolf, ja, also bin ich hinterhergerannt, war gerade mit Rüdiger am Telefon, haben das Wochenende besprochen, weil wir da zusammen wegfahren wollten und renne hoch, war viel zu kalt angezogen, stehe auf diesem Hügel, es weht ein eisiger Wind und dieses Tier ist weg. Ja, und sofort beginnen die Zweifel, Selbstzweifel, oh, war es einer, war es keiner, was war es jetzt? Und dann geguckt, ah, da hinten ist Acker, freier Boden, sind da irgendwelche Spuren, da war nichts zu sehen, mir war auch mega kalt. Rüdiger hat immer geschimpft, weil der Wind so ins Telefon gerauscht hat. Ey, kann die überhaupt nicht verstehen und so. Voll nervig. Also wieder zurück und kam dann zu Roxana rein und sagt, Roxy, ich habe einen Wolf gesehen zu 50%. Und dann am Abend wurden dann 80% draus, weil eine Nachbarin aus Hagelberg 2 Stunden später mir geschrieben hat, ich habe gerade kurz vor 9:30 einen Wolf gesehen, wie er die Straße überquert hat. Genau an der einen Stelle, wo der eine Riss lag. Ja. Und sie hat ihn ja genau vor sich gesehen, hat ihn als sehr groß und mächtig beschrieben und so leicht braun. Und ich habe auch dieses Braune gesehen. Und ich wusste, es war kein Fuchs und ein Reh auch nicht. Und dieses, also deswegen habe ich aus diesen 50 dann am Abend 80 machen können. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Wolf war oder einer von den dreien. Und dann gab es nochmal eine Sichtung mit der Wärmebild auf unserem Gelände an der Stolpswiese. Ich stand hier hinter dem wilden Esel. und gucke einfach kurz vorm ins Bett gehen so in die Streuobstwiese rein, wie ich es oft mache, und gucke, wo meine Rehchens da sind und so, die da abends, sobald es dunkel ist, poppen die überall aus dem Wald raus. Da gibt es so zwei verschiedene Gruppen, die sich so nicht so ganz koscher sind, aber irgendwie es dann doch auf der gleichen Wiese aushalten, weil es die einzige ist, die es noch gibt. Alle anderen Äcker sind umgegraben und so. Und dann sehe ich, wie ein Wolf wieder also am Hang auf den Acker raufzieht, da, wo du auch die Spuren gefunden hast, und hinter so einer Senke verschwindet. Und dann dachte ich, naja, jetzt ist er weg. Und jetzt gehe ich noch einmal kurz Richtung Zinken zu der einen Kamera und wechsle da, gucke, ob die Batterien noch voll sind, wechsle die Karte, mach das, drehe so eine Runde und gehe nach Hause, gehe ins Bett, und am nächsten Morgen wieder Zweifel. Hast du dir das eingebildet? War das echt? Warte mal, ah, der ist ja auf dem Acker gelaufen und der Acker ist gerade frei. Wir können es ja ganz leicht überprüfen. Und gehe da hin und sehe da Wolfsspuren. Und später habe ich dann meine Jungs, Demetrius und seinen Freund Noah, da rausgeschickt, weil ich wieder keine Zeit hatte, ob sie den mal ablaufen können, wo der hingelaufen ist. Ich wollte gerne wissen, in welche Richtung ist er abgehauen. Und die sagen, ja, Papa, der ist doch so auf dem Acker. Und dann waren da so ganz viele Spuren auf einer Stelle und dann ist er wieder runter und dann ist er wieder in den Drosselweg rein. Und ich so, hä? Dann bin ich selber hoch, habe mir das angeschaut. Die haben mir alles schon vorgesteckt, sodass ich ungefähr die Route so gesehen habe. Und dann habe ich gesehen, okay, hier hat er gewartet. Er saß nicht, er stand und war mehrere Tritte auf einer Stelle. Mhm. Und als ich ihn nicht mehr sehen konnte, weil ich mich schon weiter bewegt habe, ist der hinten den Hügel runter durch die Drosselhecke, genau in meine Richtung, ist mir hinterher.
Ach, echt?
Ja, weil ich sehe, hä? Und ich weiß jetzt nicht, ob jetzt innerhalb von 30 Sekunden oder innerhalb von 5 Minuten, ich weiß ja nicht, wie lange er da stand, das siehst du in den Spuren ja nicht. Aber mein Kopf hat gesagt, ah, der hat mich wahrscheinlich gecheckt und ist weggerannt. Mhm. Oder weggelaufen. Gerannt ist er nicht. Aber nee, ganz im Gegenteil, der kam mir hinterher, um zu checken, ja, was will der Typ? Ja, weil die uns einfach besser kennen als wir die, ja. Und ich habe es null gemerkt. Null, gar nicht. Und ich hatte ja eine Wärmebildkamera dabei, das heißt, ich habe ja auch um mich rumgeguckt, ich habe die nicht gesehen. Ne? Also das waren so ein paar Momente, wo du merkst, okay, irgendwas Krasses geht hier gerade ab, so, ja. Und jetzt taucht so ein Muster auf, so ein Muster von, es sind diese drei Tiere, die sind mal zu zweit, mal allein unterwegs, mal als Verband, wahrscheinlich Fee, Rüde und einen Jährling. Und dann natürlich sofort die Frage, ey, bald ist Welpenzeit, wahrscheinlich ist die Fee schwanger. Wo ist die Höhle? Also wo, in welcher Ecke werden sie ihre Welpen aufziehen? Es geht jetzt gar nicht unbedingt explizit um diese Höhle, sondern sie zählen erst dann im Monitoring als Rudel, wenn du Welpennachweise hast von denen, ja. Und da kam mir schon in den letzten, in der Auswertung des letzten Jahres so diese, ich nenne sie die blinden Flecken raus, also einfach, wo ich sehe auf der Karte, da sind wir nie. Oder nur sehr selten in diesen Ecken. Vielleicht ist da ja auch was los in den Zeiten, wo hier nichts los ist, ja, weil alle 2-3 Wochen plötzlich passiert hier gar nichts mehr. Jetzt seit Ende Januar, was haben wir jetzt für ein, schon, geht schon auf Ende Februar zu, oder? Mitte zweites Februar. Drittel. Drittel Februar, ja. Jedenfalls, egal. Es ist jetzt lange Zeit hier keine einzige frische Spur mehr. So lange, dass die alten fast nicht mehr zu sehen sind. Ja, durch die heftigen Regenschauer. Und da frage ich mich natürlich, wo stecken die jetzt? Und da unten im Süden habe ich extrem viele Spuren gefunden. Das war so mein Steckenpferd in den letzten 4, 5, 6 Wochen, dieses Gebiet da unten vor allem zu durchlaufen und zu erforschen. Und da habe ich ja meine Wolfstour da gemacht. Habe ich dir davon erzählt eigentlich?
Ich weiß nicht.
Ich bin halt, war zwei Nächte draußen und 3 Tage am Stück. Habe ich dir davon erzählt? Also stell dir vor, 3 Tage lang tracken, 10 bis 12 Stunden, Tag und Nacht spielt keine Rolle, weil auf den Wegen kannst du mit Taschenlampe die Spuren super sichtbar machen. Du kannst sogar den Sonnenwinkel, den künstlichen Sonnenwinkel, selber bestimmen per Hand, ganz easy. Super. Und du kannst trotzdem Tiere beobachten mit der Wärmebildkamera und die haben überhaupt keine Scheu, weil sie ja davon ausgehen, dass der Zweibeiner wie immer blind ist. Und konnte dann halt, weil ich möglichst wenig Gepäck mitgenommen habe, und konnte dann halt eine Riesenrunde drehen und so diese Territorialgröße, die ich vermute, ablaufen und vor allem auch in neue Ecken vorstoßen. Und ich war ganz allein. Alleine lesen, wer alleine Spur liest, hat immer recht. Also ich hatte immer recht bei jeder Spur, die ich gesehen habe. Nein, darum ging es nicht. Es ging halt darum, ich musste mich nach niemand anderem richten. Das hat ja natürlich auch einen Vorteil, wenn du mal allein unterwegs bist. Das kennst du wahrscheinlich auch. Mein Interesse ist, was den Tagesrhythmus bestimmt. Ja? Die Essenszeiten waren kurz und die Bewegungszeiten waren lang. Ich habe ziemlich viele Kilometer geschrubbt in Wolfsmanier. Und ganz nah neben Spuren schlafen können. Ich habe nicht im Wald geschlafen, weil es war so ein Sturm wie heute. Das war mir zu gefährlich, dass mir ein Baum auf den Kopf fällt. Also nur so kleine Bäume, dass wenn die mir auf den Kopf fallen, ich zwar wach werde, aber nicht sterbe. Und dann mich so eingewölft in diese Gegend. Ja, nicht eingewölft, es war eher ein Einwölfen. Und an dem einen Abend wieder, ich habe einen gesehen, wie der so lang zog. Und dann war er weg. Also es ist immer so, du siehst einen Wolf, und dann sind die weg, weg, plötzlich. Das ist ganz merkwürdig. Also ein Reh muss halt ein bisschen deine Position verändern. Irgendwo ist es noch. Ja, oder das Dammbild siehst du noch weiter weglaufen, aber die sind dann wie vom Erdboden verschluckt irgendwie. Das ist so mein jetziger Stand. Mal gucken, vielleicht ändert sich das ja noch. Und da musste ich auch am nächsten Tag dahin und gucken, wie konnte der denn plötzlich weg sein. Und es war einfach auch eine Bodenwelle, da kannst du halt nicht durchgucken. Und diese Bodenwelle hat er benutzt, der ist quasi vom Weg runter, der ist vorher auf dem Weg gelaufen und dann auf die Bodenwelle, hinter die Bodenwelle und dann mit Deckung quasi in den Wald reingelaufen. Und ich kann mir nicht erklären, ob das mit mir zu tun hatte oder nicht, weil ich war eigentlich erstens zu weit weg, zweitens hatte ich voll Gegenwind. Es war super laut durch den Sturm, konnte er fast nicht einschlafen nachts, weil es so gestürmt hat. So die ganze Zeit. Und dann ist mir ein Rätsel, warum der dann plötzlich seine Route so geändert hat, weil so normalerweise lieben sie den leichtesten Weg und nicht, ja, nicht irgendwie jetzt extra Umstände machen sozusagen. Ja, und das Bild wird quasi vollständiger und es braucht natürlich sehr viel Zeit und viel Man- und Woman-Power und alles dazwischen auch, weil alle Leute natürlich eingespannt werden. Die hier sind alle Kinder, alle Praktikantinnen, alle Teilnehmer, alle müssen irgendwie mitziehen. Die Armen. Nein, wir haben ja großen Spaß daran, auch auf der einen Seite. Und es ist einfach eine Intimität entstanden mit diesen drei Tieren, die wir damals schon getrackt haben, die vorher noch nicht so spürbar war. Denkbar, ja, oder vorstellbar im Geist, aber nicht so ein. Schwer, das in Worte genau zu fassen, weil diese Art von Gefühl wird es gleich schnell zu abgedriftet oder irgendwie zu esoterisch oder so. Da will ich gar nicht hin in diese Ecke, sondern durch genau das, was du beschrieben hast, es war auch anstrengend, weil es ist ja auch anstrengend dann. Ich bin klitschnass geworden, ich hatte keine Isomatte dabei, mir war arschkalt nachts und so weiter. Es war echt anstrengend, hatte viel zu wenig Wasser dabei, musste also mein Müsli mit meinem Kaffeepulver in einem Essen morgens, damit ich nicht Kaffee extra und Müsli extra, um das Wasser zu sparen, weil ich wollte eigentlich Wasser irgendwo tanken bei Leuten, aber ich wollte dann nicht zu Menschen, ich wollte einfach so abseits von Weitem die Lichter beobachten, so wie die Tiere auch, und nicht rein da in die Lichter und dann Sprache benutzen. Und ja, da hat sich so ein Gefühl entwickelt und das ist ja, wie das so ist in so einer neuen Beziehung, ja? Also da knistert es und da gibt es auch viel Unsicherheiten und viele Fragen und gleichzeitig aber auch so eine Vertrautheit, ja? Und so eine Nähe miteinander.
Voll. Ja, ist echt viel passiert.
Ja.
Und ich finde es schade, dass ich das, also jetzt den letzten Teil nicht mehr so nah mitbekommen habe.
Und du kommst ja immer wieder.
Ja.
Jetzt war
Dann höre ich
Federkleben
immer
dran.
wieder.
Nächstes Mal. Ich hatte ja fast überlegt, heute mit dir dich zu überreden. Komm, wir gehen in die Wölfe, packen unsere Sachen. Da
Meine
gibt es so ein paar
Liebe.
blinde Flecken. Und dann hat es so geregnet heute den ganzen Tag und gestürmt, dass diese Option da gar nicht aufkam. Ne? Jetzt würde ich doch mal. Ich würde jetzt einfach dich noch mal kurz ein paar Sachen fragen, was die Zeit mit dir gemacht hat. Ich will jetzt auf die ganze Zeit zuschauen, weil du bist ja quasi so wie ich in der Großstadt groß geworden. Big City, in der Großstadt sogar, ja, in Berlin. Und dann noch in Pankow, nein. Aber sozusagen in der Großstadt und dann bist du irgendwann, du bist ja ziemlich spät mit deiner Schwester hierher gekommen. Da warst du ja schon, wie alt warst du, weißt du noch?
Ja, so 15.
15 und jetzt, also vor 5 Jahren war das ungefähr. Also so eine Späteinsteigerin. Mhm. Ich meine, deine Naturaffinität, die war ja vorher schon da.
Ja.
Was hat denn sich verändert? Was ist denn zu dir? Ich mag es draußen zu sein und ich gehe ja mit dem Rucksack draußen und Zelt draußen. Das war dir alles bekannt vorher, ne? Das war nicht neu.
Ja.
Ja. Und jetzt haben wir dann auch viele andere Sachen dann zusammen gemacht. Was hat denn sich da verändert? Was ist denn da oben drauf gekommen? Nicht jetzt als Werbeblock für die Wildnisschule, das meine ich nicht, sondern so für dich
ja.
In deinem System. Was ist denn davon gelandet? Weil wir machen ja eine ganze Menge immer mit den Leuten. Und für mich ist es einfach spannend zu sehen, was landet denn?
Schwierig. Also ich glaube, das Wichtigste oder das Größte, was sich verändert hat, ist halt mehr Vertrautheit mit dem draußen sein und auch nachts sich draußen wohlfühlen und eben nicht Angst vor jedem Geräusch haben und einfach zu wissen, es gibt das und das hier in unserer Gegend und ganz viel kommt mir schon bekannt vor, aber es gibt immer noch Neues zu entdecken und es interessiert mich ungemein und ja, eben über die Spuren und Vogelsprache da sich annähern zu können, einfach in Verbindung gehen. So ein ganz anderes Gefühl einfach dazu.
Und jetzt, also du hast du schon mitbekommen, dass wir eine neue Disziplin aufgemacht haben, zusätzlich zur Phologie? Die Phosophie?
Habe ich das mal gehört.
Ja, also das ist jetzt eine neue Disziplin quasi. Der Hintergrund, also die Definition der Phosophie, nur mal um das ganz kurz klarzustellen, das ist, was steckt hinter dieser Wortkreation, ist sozusagen erst das Naturerleben, erst das Rausgehen, erst das Tun, das Wahrnehmen, das sich Fragen stellen, Spuren lesen, Vogelsprache, Feuer machen, draußen schlafen, Ängste abbauen oder Ängste verfeinern, weil Angst ist ja auch gut, ja? Also Angst kann ein extremes Alarmsystem sein, Warnsystem. So, und dann aus diesem Erlebten mit Erdachtem vorher, also mit verschiedenen Konzepten oder Lebensanschauungen, Weltanschauungen, egal jetzt ob von indigenen Völkern oder von neuen Konzepten, progressiven Denkerinnen und Denkern, die jetzt heutzutage auch so extrem gefragt sind, weil wir Probleme haben, die wir lösen sollten, ja, und noch keine Lösung, weil wir hatten diese Probleme noch nie, jedenfalls nicht in der Dimension. Und dann sich mit solchen Konzepten oder Gedankensvorstellungen, Ideen zu beschäftigen und das zusammenzubringen und daraus was Neues entstehen zu lassen. Also aus dem körperlich Erlebten quasi und aus dem Erdachten, das miteinander zu verschmelzen. Und jetzt geht es ja dabei immer wieder bei unseren Themen und bei vielen philosophischen Abschweifungen um das Thema Naturverbindung. Und ich sag ja jetzt, ich habe mit Greg auch immer wieder Dialoge darüber geführt und wir sind jetzt eher da so gelandet, dass wir sagen Naturverbunden, weil das einen Zustand beschreibt und Naturverbindung beschreibt sozusagen ist ein Substantiv und hat was Festes, was Starres. Ja? Das hast du dann und das hast du dann für immer. Das sehen wir eigentlich nicht mehr so, dass du dich Natur verbinden musst in dem Augenblick. Das ist eine bewusste Handlung und dann bist du es und dann kannst du es aber auch wieder nicht sein, wenn du es nicht bewusst oder auch unbewusst durch angeeignete Routinen tust. So, also das mal so zu dem Hintergrund, da wird es dann schnell philosophisch halt, wie gesagt. Aber dieses Wort Naturverbindung hast du ja schon 1000 Mal gehört und naturverbunden und so weiter, das hast du ja selber eben auch benutzt. Kannst du das beschreiben, wie es sich für dich persönlich anfühlt? Wie fühlt sich das an oder was ist dann anders? Oder was macht das mit deinem Körper? Macht das mit deiner Wahrnehmung? Macht es etwas mit deinem Dialog mit dem da draußen, in dem wir ja stetig sind, ja, in dem wir uns Fragen stellen oder Antworten parat haben, die oft falsch sind, aber ja. Kannst du das damit anfangen mit der Frage?
Ich denke schon, also was es mit mir macht.
Wie es sich anfühlt oder was ist es für dich, naturverbunden sein oder Naturverbundenheit? Kannst beides nehmen.
Es ist vor allem Ich glaube, vor allem geht es für mich um Wahrnehmung, um ja, sich zu beschäftigen mit dem draußen, was ja eigentlich Teil von uns ist und Teil von allem ist, aber was viele eben als das da draußen wahrnehmen. Mhm. Und ja, dann Abstand von eigenen Gedanken und so Alltagsdingen zu bekommen und eben in Verbindung mit dem Lebendigen zu gehen. So, und mit der anderen Lebensweise, die viele Wesen da draußen haben, die wir einfach schnell vergessen.
Mhm. Ja, und jetzt siehst du ja dann auch, also die ist ja auch klar, das ist Kulturlandschaft, in der wir uns bewegen. Ja. Und die Tiere scheinen sich da ganz wohl zu fühlen, zumindest die, die jetzt hier noch da sind. Und dann siehst du ja auch, also es ist ja nicht diese heile Natur, in der wir dann so völlig ausatmen und aufatmen und so weiter. Und trotzdem entsteht dieser Effekt, ja? Ich kann das durchaus nachempfinden, was du sagst. Was machst du mit der anderen Seite? Oder wenn der Bruch kommt, du wieder zurückgehst, kannst du genauso sehen, ja? Also wenn es diesen Bruch einfach gibt, so ein Realitätscheck. Wie ist das? Wie fühlt sich das an? Fühlst du das bewusst oder drängst du das weg? Oder lässt du das rein oder wird es stärker? Was passiert denn damit?
Dieser Alltag.
Es ist nicht immer der Alltag, es ist so dieses unser Einfluss, der dadurch ja auch total extremst sichtbar wird. Wir fällen Bäume, wir schmeißen Müll in den Wald, überall sind Autos, da sind überall Lichter, da sind fette Harvesterspuren genau direkt neben Babu. Ja, diese Geschichten, ja. Oder wir sammeln dann hier Müll auf dem Platz oder draußen und. Die Sachen werden ja auch nochmal plötzlich ganz anders sichtbar, in dem Augenblick, wo du dich verbunden fühlst, aber und daneben dir liegt der Müll. Ja, oder das Klopapier unten bei uns in der Einfahrt.
Ja, ich glaube, dass durch das, also regelmäßig in Kontakt zu gehen und eben ja einfach Tiere zu sehen und Spuren zu sehen, dadurch ich mehr eben mich fragen kann, wie geht es, also was hat es für Auswirkungen für wilde Tiere und nicht nur, also wenn es jetzt zum Beispiel um die Klimakatastrophe geht, dass ganz viele sagen, ja, und am Ende kommt das alles auf uns zurück und wir haben da ein Riesenproblem. Aber sich ja schon mal zu fragen, also einfach auch zu sehen, ja, und andere haben jetzt schon ein Riesenproblem. So, es sind nicht immer nur wir und irgendwie leben noch ganz viele andere Wesen also um uns herum, so, und mit uns.
Ja, ich habe im letzten Podcast über diese Vogelgrippe gesprochen, die in Israel gerade kursiert. Hast du davon gehört? Nicht also so extrem wenig. Zu einer ungewöhnlichen Jahreszeit, also wenn sie Zugvögel hierher kommen. In den letzten Jahren gab es immer die Grippe zur Herbstzeit, wenn sie wegzogen. Mhm. Und da haben die 5000 tote Kraniche aufgesammelt, erwarten 30.000 Tonnen Vogelkadaver, die sie da wegsammeln müssen. Da gibt es sehr viele vom Aussterben bedrohte oder sehr seltene Arten, Schreiader zieht da durch und so weiter und so weiter. Also die haben auch mit Viren zu tun, ja, mit diesen Themen. Und da habe ich nochmal heute drüber nachgedacht, ich würde dieses Federkleben jetzt, ich würde ein bisschen anders mit umgehen, als ich das wann war die letzte Vogelgrippe, vor so extrem hier, da war ich in Bremen noch vor 10, 15 Jahren oder so, wo es so einen richtigen Hype gab, fast keine Federn an und so weiter. Ich habe mich damals gefreut, weil alle Federn waren nur noch für mich, keiner hat die aufgesammelt. Ich hatte eine Rupfung nach der anderen, die konnte ich einsammeln. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch so tun würde. Also irgendwie hat sich da was auch bei mir verändert. Nicht unbedingt jetzt durch Corona oder durch die Pandemie, wahrscheinlich eher durch die 44, durch das Älterwerden. Irgendwie hat sich da was gedreht in Richtung vorsichtiger, abwartender. Und ich bin froh, dass wir so viele Vögel aus der Kühltruhe holen konnten, die da schon sehr, sehr lange drin liegen. Und die jetzt kleben konnten miteinander. Und abschließend, wie runden wir das jetzt ab, überlege ich gerade. Das war jetzt mein Bogen quasi zum Anfang, ja, zu den Federn. Und jetzt überlege ich, womit wir es jetzt noch irgendwie abrunden. Du darfst noch eine Frage stellen und ich darf noch eine Frage stellen. Egal welche.
Ich fange an.
Wenn du willst, ja, fang du an. Ja.
Die Wolffrage?
Hä?
Die Wolffrage?
Du kannst eine Wolfsfrage stellen, aber ein bisschen schneller, sonst warten alle ganz lange.
Entschuldigung.
Das ist typisch. Also jeder hatte so bestimmte Charakterzüge. Und ich habe neulich einen schönen Begriff über mich gehört. Hat mir jemand gesagt, er hat gesagt, oh Paul, du bist so eine Talkmaschine. Und er meinte, das ist gar nicht so positiv, weil ihn hat total angenervt. Also ich bin die Talkmaschine. Und Annika ist die Einladung, in die Stille zu gehen. In den Raum dazwischen, das Schwingen dazwischen wahrzunehmen. Und einen bewussten Atemzug zu nehmen. Sehr schön.
Tja, ich bin das Gegenteil. Tja. Ja, doch, mich interessiert es schon, was ist so die Wolfsspur, die du so am intensivsten noch vor Augen hast?
Das wechselt ja immer wieder. Ich habe eine von dieser Tour. Da sind die durch so eine fette Pfütze durchgelaufen und es war unterhalb des Wassers war der ziemlich klar aussehende Abdruck, oft wird es ja, verschwimmt es ja so matsch, ja. Und dann spiegelte sich da oben das Spiegelbild von mir drin und auch so war so ein leichtes Windsäuseln über dieser Wolfsspur und es sah so ein bisschen aus wie so eine in Plexiglas oder Epoxidharz eingelassene Spur. Kennst du das, wenn so Tischplatten, wenn der Epoxy raufgepackt wird, um da drunter irgendwelche Blumen oder so, und dann wird es so haltbar gemacht als so ein Deko-Ding. Ja? So, also aus wie so eine Deko-Spur. Ja. Aber ich habe noch ein klares, warte, ich habe mir noch eine Ende. Ich kann natürlich Ende so weitermachen. Pass auf, die war gestern eine fette Wolfsspur und der Wolf ist in die eine Richtung gelaufen und die war älter, die Spur, vielleicht eine Woche oder so, ja, da war schon ein bisschen Regen drin, und entgegengesetzte Laufrichtung, eine Rehspur. Und dieses Reh ist mit dem einen Trittsiegel exakt in die Mitte von diesem Wolfstrittsiegel reingelaufen. Also es war, ich habe ein Foto davon gemacht. Oh, das schicke ich da mit rein, wenn wir den Podcast veröffentlichen. In der Mitte der Wolfsspur ist dieses Rehtrittsiegel. Das war einfach so ein herrliches Bild. Da könnte man jetzt wieder voll abphosophieren, aber das ist... Okay, dann meine Frage wäre, wir machen ja seit vielen Jahren, das war ja auch dein Quereinstieg, ziemlich schnell bist du ja da reingerutscht, diese Jugendscout-Geschichte, wo wir Berlin umrunden, im grünen Gürtel, ohne Eile, aber mit dem Credo nicht gesehen zu werden, was uns immer wieder auch ganz gut gelingt. Und wir haben ja nun, du hast ja auch maßgeblich mit deiner Schwester und mit anderen auch zusammen beteiligt, wo wir immer wieder uns mehr verfeinert haben in den letzten Jahren. Und du weißt noch, damals sind wir noch mit Wurst gereist. Ja, und du und immer, wart ihr Veganer oder Vegetarier?
Vegetarier.
So, dann haben wir Wurst weggelassen. Ja, dann haben wir irgendwann Butter weggelassen. Jetzt lassen wir sogar noch Käse weg. Machen unsere Aufstriche noch nicht selber, aber es ist fast soweit. Und dieses Milchpulver lassen wir jetzt auch weg. Wir sind mit Milchpulver gereist. So, und jetzt lassen wir sogar unsere Müsli-Riegel, unsere gekauften, weg, weil nämlich du und deine Schwester und Leni, ne?
Ja.
Selber diese Energiebällchen, habt ihr runde Bällchen gemacht, oder? Oh, nee, Scheibchen. Ja. Ihr habt Riegel gemacht, ja genau, geschnittene Riegel. Oh, Bleche über Bleche. Der Hammer, die Teile. Aber so, das ist ja so ein Herzstück von uns beiden auch, was uns auch stark verbindet, weil es gibt inzwischen drei Gruppen und es ist ganz klar, in welcher Gruppe du zu laufen hast. Und so, was ist so dein größtes Geschenk aus dieser Tour? Das sind ja, die ist ja auch oft mit vielen Strapazen begleitet, immer wieder. Also ich wüsste einige Beispiele zu nennen, wo du harte Schmerzen durchlitten hast und wirklich gelitten hast, wie wir alle an irgendeinem Punkt, ja. Aber warum machen wir das? Was ist so dein persönliches Geschenk? Was hast du so im Alltag, was du daraus mitnehmen konntest oder ab und zu mal wieder hochpoppt? Gibt es was?
Ja, ich denke, das ist so das Wissen darum, dass es geht, so dass es auch voll gut tut, einfach eine Woche lang ohne alles und ohne Zivilisation unterwegs zu sein und einfach ja, so draußen unterwegs zu sein und dass ich auch merke, dass ich das irgendwie mehr integrieren will und das irgendwie eine gute Sache ist und
Sehr schön. Ja. Das Einwalden. Oder? Das ist doch original ein, das ist unsere
das
Einwaldwoche.
ist das so Einwalden.
Genau. In diesem Sinne, wir würden uns verabschieden mit guten Wünschen, dass ihr gut durch den Sturm kommt. Morgen soll ein fetter Sturm landen und wird die ganze Vogelaktivität nochmal dämpfen, die ja wahnsinnig angestiegen ist in der letzten Woche. Und wünschen euch eine einprägsame Spur. Ich weiß nicht, ob das so klar geworden ist, aber mir wird es gerade klar. Was sich jetzt durch unser Gespräch in den letzten 50 Minuten durchgezogen hat, war einprägsame Spuren. Einprägungen in unserem Hirn. Das ist ja auch wie so eine Spur, wie so ein Bild, was hinterlassen wird. Und vielleicht ist das ein schönes Ding, was jeder mitnehmen kann. Haltet doch heute mal Ausschau oder morgen oder übermorgen nach der nächsten Einprägung. Im Hirn. Es darf ein Bild sein, irgendwas, eine Spur im übertragenen Sinne, was als Anker dient, so für was Schönes, für was Erholsames, für was Ausatmendes, für was Verbindendes, was auch immer für dich Natur ist, was auch immer für dich eine Spur ist. Willst du auch noch was sagen? Ein Jahr hast du dir gewohnt, hast nie mit mir einen Podcast gemacht. Willst du noch was sagen zum Abschluss?
Jo, krass, dass wir jetzt hier das gemacht haben. Das finde ich lustig. Ja.
Krass, yo. Eigentlich müsste man da jetzt noch einen kleinen Blatt
Krass,
hinlegen,
yo.
aber das machen wir jetzt nicht. Also in diesem Sinne, gehabt euch wohl. Bis
Schön.
bald. Ciao.
Ciao.
Alle vergangenen Folgen, verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage www.wildnisschule-hoherflaeming.de oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me/Vogelpodcast. Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Vogelliebe Paul.